das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler und Thorsten Schröder.
Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Nach den turbulenten Umbauarbeiten in der Union hieß es gestern von den Beteiligten in der Führungsriege, die wichtigsten Posten sind neu besetzt, die Wogen geglättet, jetzt könne man entspannter in die Ferien fahren. Von wegen Sommerruhe werden da wohl die CDU-Wahlkämpfer im Osten gedacht haben, so wie die drei Ministerpräsidenten von Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, die heute auf Bootstour gingen. In gut 5 Wochen wählt Sachsen-Anhalt. Die CDU steht dort massiv unter Druck. Die aktuelle Umfrage von Infratest DIMAP zeigt, die AfD liegt deutlich vorn mit 41%. Dahinter die CDU mit 24%. Sie verliert im Vergleich zur Umfrage im Mai 2 Prozentpunkte. Die Linke kommt auf 13, die SPD auf 7, die Grünen auf 5%. Ist das für die CDU der berühmte Gegenwind aus Berlin? Und wie könnte das Land ab Herbst regiert werden? Eine Spurensuche von Justin Andrehe.
Hallo.
Hallo, guten Tag. Ich würde Ihnen gerne was in die Briefkästen werfen.
Ja, bitte.
Dankeschön.
Kerstin Godenrath von der CDU in Halle hat es schwer in diesen Tagen. Sie will erneut in den Landtag einziehen, 7 Kilometer zu Fuß auf Wahlkampftour durch Halle. Und trotzdem, die Umfragewerte ihrer Partei in Sachsen-Anhalt sinken. Sie ist frustriert von der Arbeit der Bundesregierung in Berlin.
Das tut uns hier nicht gut, ja, und da freuen wir uns natürlich auch nicht drüber. Deswegen ist es uns auch wichtig, dass wir den Leuten sagen, wir wählen hier in Sachsen-Anhalt. Ja, wir haben ein Regierungsprogramm, wo die Landesthemen drinstehen.
Gut 5 Wochen sind es noch bis zu den Landtagswahlen. Bis dahin muss CDU-Spitzenkandidat und Ministerpräsident Sven Schulze das Ruder rumreißen. Bei einer Bootstour bekommt er heute Wahlkampfhilfe seiner Amtskollegen Kretschmer aus Sachsen und Vogt aus Thüringen. Ihnen geht es um einen Weckruf aus dem Osten. Die Pläne der Bundesregierung zur Rentenreform kritisieren sie deutlich.
Und in Sachsen-Anhalt, in Ostdeutschland, sind die allermeisten Menschen auf eine Rente angewiesen, die vom Staat kommt. Und ich möchte als Ministerpräsident garantieren, dass sie davon auch in der Zukunft leben können. Und deshalb eine ganz klare Aussage heute hier aller drei Ministerpräsidenten, dass wir das, was wir im Moment dort in Berlin auf dem Tisch sehen, so 1:1 nicht unterstützen werden.
Wohin steuert Sachsen-Anhalt nach der Wahl? Schulzes Regierungskoalition ist von einer Mehrheit weit entfernt. Parteifreund Kretschmer hat bereits die Brandmauer in Frage gestellt. Das könnte für Sachsen-Anhalt neue Möglichkeiten eröffnen, etwa ein Bündnis mit der Linken. Auch sie ist heute im Haustürwahlkampf in Schkopau. Kein einfaches Pflaster für die Partei.
Es ist also von bis alles dabei tatsächlich. Also von Beschimpfungen, Bedrohungen, dass vom Vorgarten aus mit Erde geworfen wird, bis hin zu wirklich tollen Gesprächen, die uns motivieren und sagen, gut, dass ihr da seid, weiter so.
Die Linke wäre bereit, der CDU zu einer Mehrheit zu verhelfen, doch nur unter der Bedingung, dass die sozialere Politik macht.
Wenn diese CDU auf weiter so setzt, dann ist das mit uns nicht zu haben. Weil dann können wir es nicht schaffen, dass die Menschen spüren, dass es Verbesserungen gibt.
Gut 50 Kilometer von Schkopau entfernt in Aschersleben. Auf dem Marktplatz wirbt die in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD um Stimmen. Sie will am liebsten allein regieren, doch von einer absoluten Mehrheit ist die Partei mehrere Prozentpunkte entfernt. In der AfD hofft man darauf, dass die Brandmauer bröckelt und zumindest einige CDU-Abgeordnete eine AfD-Regierung unterstützen würden.
Ich bin noch im Kreistag und da gibt es eigentlich so gut wie keine Brandmauer. Da geht es um Sachthemen, da gibt es keine große Brandmauer. Das ist ein ganz normaler Umgang.
Welchen Umgang die CDU in Sachsen-Anhalt nach den Landtagswahlen mit ihren Brandmauern findet, wird von Ostdeutschland aus Signale in die ganze Republik senden.
Und über Sachsen-Anhalt, gut 5 Wochen vor der Wahl, spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Christian Stecker. Sie kommen aus Halle, leben dort und lehren an der Universität in Darmstadt. Wenn man auf die aktuellen Umfragewerte schaut, ist die Brandmauer in Sachsen-Anhalt politisch sinnvoll?
Naja, die Wahlen in Sachsen-Anhalt führen der Republik und auch der Union schmerzlich vor Augen, dass die Brandmauer ein Irrweg war. Also einmal, weil sie doch eine enorme gesellschaftliche Spaltungen auch befördert hat, die Meinungsverschiedenheiten, die wir haben, gar nicht so hergeben. Ja, also hinter der Brandmauer dann die vermeintlichen Demokratie- und Menschenfeinde, die dann jetzt hier von 40% der Wähler unterstützt sein, die ja eigentlich früher auch mal CDU, SPD oder Linke gewählt haben und dann sozusagen vor der Brandmauer die Volksverräter im AfD-Sprech. Wahrscheinlich sind die Dinge etwas komplizierter, als dieses Freund-Feind-Schema nahelegt.
Also keine Brandmauer mehr. Heißt das, eine Zusammenarbeit mit der AfD ist dann ja kein Problem?
Na, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, diese Republik und vor allen Dingen Sachsen-Anhalt zunächst mal braucht dann einen Pfadwechsel, nämlich weg von diesen Koalitionen, wo man sich zu Einigkeit zwingt zwischen zwei oder drei Parteien in jedem Thema und jetzt dann mit den Kooperationsverboten die Linke immer ausgeschlossen hat und eben jetzt auch mit der Brandmauer die AfD. Wir brauchen vor allen Dingen in Sachsen-Anhalt die Möglichkeit, dass wir die politische Auseinandersetzung thematisch führen. Also dass man im gesamten Parlament mit weniger Prinzipienreiterei, mehr Pragmatismus danach schaut, wo können denn hier Parteien zusammenfinden. Ich will Ihnen auch ein Beispiel geben, weil Sie jetzt auch die Linke im Beitrag hatten. Ein Anliegen der AfD ist zum Beispiel ein Azubi-Zuschuss zum Führerschein, weil der so schrecklich teuer geworden ist. Will man dann als Linke oder als SPD, deren Anliegen das durchaus ist, eben nicht mitstützen, weil dann sozusagen vermeintlich man den Faschismus Vorschub leistet? Oder will man nicht pragmatisch sagen, ja, an der Stelle können wir auch mit dieser Partei, die nun mal auch 40% der Sachsen-Anhalter wählen, zusammenarbeiten? Und an anderen Stellen konfrontieren wir diese Partei ganz hart.
Aber nochmal, ich würde nochmal gern bei der AfD bleiben. Da werden jetzt auch viele entgegnen, das würde die AfD normalisieren. Und in Sachsen-Anhalt gilt sie ja als gesichert rechtsextrem und Teile des Wahlprogramms halten einige für verfassungswidrig. Also wie sollte das gehen?
Ja, wir müssen anerkennen, dass in einer Demokratie der Wähler entscheidet, was sozusagen normalisiert wird und was nicht. Und ich halte die Erzählung sehr unplausibel, dass jetzt auf einmal 40% der Menschen, die ja hier noch 89 auch die Demokratie erkämpft haben, sie jetzt mit dem Urakt des Wählens wieder abschaffen wollen. Die AfD zu charakterisieren fällt sehr schwer, weil sie schon lange in politischer Verantwortungslosigkeit existiert und auch verschiedene Positionen vertreten kann, die zum Teil unvereinbar sind. Die AfD ist enorm zerstritten. Die AfD fliegt aber niemals auf, weil sie noch niemals in politische Verantwortung gezogen wurde. Aber man muss anerkennen, dass sie einen großen Teil von Wählerinnen und Wählern repräsentiert, die früher mal nicht gewählt haben oder die früher auch mal Union gewählt haben. Und es ist die Aufgabe von gewählten Politikern, konstruktiv mit diesen tiefen Meinungsverschiedenheiten umzugehen und nicht eine Partei, die jetzt auch so groß geworden ist und auch deswegen aus meiner Sicht so groß geworden ist, vollständig auszuschließen und damit eben auch ihre Wähler auszuschließen.
Also gut, wenn wir jetzt festhalten, man lässt die Brandmauer gegen die AfD, aber auch gegen die Linkspartei wegfallen. Wie sollen dann Mehrheiten gefunden werden, Koalition, oder wie stellen Sie sich das vor?
Ja, zunächst die Gegenfrage, ne? Wie sollte regiert werden, wenn man beide Brandmauern bestehen lässt? Das geben die Umfragewerte gar nicht her. Also es ist irgendwie klar, jeder, der die Grundrechenarten beherrscht, weiß, dass mit beiden Kooperationsverboten dieses Land völlig unregierbar wird. Und dann ist die Frage, kündigt man das einseitig auf nach links? Daran könnte die Union zerplatzen und damit ein Stück weit auch die parlamentarische Demokratie. Oder kündigt man einseitig nach rechts auf und wird dann sozusagen als Union-Juniorpartner der AfD in einer Koalition? Das wird ganz offensichtlich auch die Union zerreißen. Wenn es noch eine Hoffnung gibt, würde ich sagen, dann liegt die darin, eben wirklich zu schauen, und das kann man sich dann auch noch als kleine CDU anmaßen, weil man eben in der Lage ist, nach links und rechts Mehrheiten zu bilden, die AfD kann das nicht, dass man versucht, im Landtag anzuerkennen, dass wir zerstritten sind und deswegen unterschiedliche Parteien wählen und man dann eben schaut, wo, mit wem wirklich Kompromisse angestrebt werden und es darüber vielleicht auch gelingt, die Wählerinnen und Wähler der AfD wieder stärker in die Demokratie zu integrieren.
Also flexible Mehrheiten statt Koalition.
Das wäre mein Plädoyer, weil das vielleicht auch dazu führen würde, die längst fällige Modernisierung von Demokratie in der Bundesrepublik zu vollziehen. Denn Koalition machen wir schon seit Ewigkeiten. Das hat mal gut funktioniert. In einem polarisierten und fragmentierten Parteiensystem, wie wir es jetzt haben, funktioniert es nicht mehr.
Sagt der Politikwissenschaftler Christian Stecker. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gern.
Wie die AfD das politische Klima in Sachsen-Anhalt verändert, die Meinung von Florian Meßmann vom Mitteldeutschen Rundfunk.
So langsam wird es ungemütlich in Sachsen-Anhalt. Mehr als jeder Dritte traut der AfD inzwischen am ehesten zu, die Probleme im Land zu lösen. Die Normalisierung einer Partei schreitet voran, Regierungsmehrheit nicht ausgeschlossen. Die Einstufung durch den Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem schreckt offenbar immer weniger ab. Dabei hat die AfD für kein gesellschaftliches Problem im Land eine glaubwürdige Lösung, geschweige denn eine Finanzierung. Ihr politischer Erfolg liegt anderswo. Geschickt bewirtschaftet die Partei die Gefühle einer tief verunsicherten Gesellschaft. Die Erzählung ist dabei immer die gleiche. Alles geht den Bach runter und ich kann nichts dagegen tun. Und jedes Problem habe irgendwie mit Migration zu tun. Emotionen statt Fakten. So schürt die AfD seit Jahren ein Gefühl der Ohnmacht und des Misstrauens in die Demokratie und ihre Institutionen. In der gesamten Republik, besonders erfolgreich aber in Ostdeutschland. Eine wachsende Entfremdung von der Berliner Politik schürt dieses Misstrauen zusätzlich. Ganz gleich, ob Rente oder Pflege, bei keiner der anstehenden Sozialreformen werden die unterschiedlichen Lebensverhältnisse berücksichtigt. In Ostdeutschland wird im Durchschnitt weniger verdient, weniger vererbt, sind die Einkünfte im Alter geringer. In der Folge sind die geplanten Einschnitte für viele Menschen beängstigender. Dazu die Krise in der Automobil- und Chemieindustrie. Auch sie weckt die Sorge, den erarbeiteten Wohlstand wieder zu verlieren. Sanierte Marktplätze und moderne Infrastruktur können diese Angst nicht nehmen. Ostdeutschland bleibt ein politisches Frühwarnsystem. Wer hier nicht mit ganzer Kraft um neues Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Demokratie kämpft, bereitet das Feld für die AfD. Im ganzen Land.
Die Meinung von Florian Meßmann. Es mag ja durchaus witzig aussehen, wenn man sich mit einem durchbohrten Wasserschlauch einmal so ordentlich nass machen lässt. Für einen Menschen reicht sicherlich kurzfristig, für die Natur natürlich nicht. Es fehlt dort an Wasser von oben, an Wasser auf den Feldern, an Wasser tief in der Erde. Und das ist auch mit einem heftigen Sommergewitter nicht zu ändern. Schiffe haben zusehends Probleme, ihre Ladungen über die Flüsse zu manövrieren. Bei hohen Temperaturen gehen Städte wie München dazu über, privates Autowaschen und das Befüllen von Pools im eigenen Garten zu untersagen. Damit alleine werden die Probleme, von denen Johannes Baumert jetzt berichtet, allerdings kaum zu lösen sein.
Der Pegel in Kaub am Mittelrhein. Er ist eine der entscheidenden Messstellen für die Rheinschifffahrt. Der Wasserstand heute zählt zu den niedrigsten, die hier je gemessen wurden. Für die meisten Frachtschiffe bedeutet das weniger Ladung, um überhaupt noch fahren zu können.
Also dieses Jahr werden wir wahrscheinlich die bisherigen Rekorde im Hinblick auf Niedrigwasser reißen. An vielen Pegeln, vielleicht nicht an allen, aber an vielen. Es ist schon eine jetzt relativ lang andauernde und ja, besondere Situation.
Ganz gesperrt wird der Rhein auch bei Niedrigwasser nicht. Doch weil die Frachter nicht mehr so viel laden können, wird der Transport teurer. Schätzungsweise nur ein Fünftel der sonst üblichen Güter können derzeit hier transportiert werden. Für die Lieferketten kann das zu einem Problem werden.
Je länger jetzt das Niedrigwasser anhält, desto schwieriger wird es werden, die Ketten aufrechtzuerhalten. Die Prognose für die nächsten 14 Tage macht ja nur etwas Hoffnung. Also der Rhein wird wohl schiffbar bleiben hier in Kaub, aber es sind auch keine wesentlich steigenden Pegelstände zu erwarten.
Die Logistikbranche leidet. Und auch insgesamt sei die Wirtschaft in Deutschland noch nicht gut auf solche extremen Hitzewellen vorbereitet.
Was wir sehen ist beispielsweise, dass die Produktivität eben stark leidet. Das bedeutet, wir haben das alle erlebt am eigenen Leibe in den letzten Wochen. Wir schlafen schlechter, wir machen mehr Fehler, wir arbeiten langsamer. Das schlägt sich nieder, das merken die Unternehmen. Auf der anderen Seite steigen aber auch die Kosten, weil eben auch mehr gekühlt werden muss, Maschinen als auch Menschen.
Und auch diese Straßenbahnschienen in Nürnberg. Auf bis zu 60 Grad heizen sie sich in der prallen Sonne auf. Ende Juni führte das dazu, dass die Fugenmasse schmolz und die Gleise verklebte. Der Betrieb musste eingestellt werden. Ein hoher wirtschaftlicher Schaden. Nun soll Wasser die heißen Schienen kühlen.
Mit dem Aufbringen des Wassers können wir so um 15 bis 20 Grad die Temperatur reduzieren. Wir müssen natürlich darauf achten, dass wir das auch regelmäßig machen, weil durch das Bescheinen, durch die Sonne steigt die Temperatur in einer gewissen Zeit auch wieder an.
Und letztlich führen Hitze und Trockenheit auch dazu, dass sie häufiger ausrücken müssen. Feuerwehren in ganz Deutschland kämpfen, wie hier in Reichenbach in Rheinland-Pfalz, gegen die Flammen. Hunderte Kräfte von Feuerwehr und Bundeswehr sind hier im Einsatz. Die Folgen der Trockenheit, sie zeigen sich an vielen Stellen, in der Wirtschaft, aber auch in der Natur.
Ja, Carsten Schwanke, in unserem Wetterstudio in Frankfurt am Main. Ist das nun also ein Ausnahmejahr mit besonders viel Hitze oder das neue Normal?
Ja, es ist definitiv kein Ausnahmejahr. Aber die Antwort, es ist das neue Normal, ist eigentlich auch nicht richtig. Denn es wird kein neues Normal geben. Wir leben in einer Welt, die sich rasant verändert. Wir könnten eigentlich hergehen und in 5 Jahresschritten das neue Normal neu definieren. Mit Blick auf die Temperaturentwicklung von Deutschland seit 1881 sehen wir im letzten Jahrhundert tatsächlich lange Zeit nur wenig. Aber seit den 1980er Jahren geht es steil bergauf. Hier übrigens im Vergleich zum Klimamittel 1961 bis 90. Wenn wir das neue Klimamittel als Vergleichsgrundlage hernehmen, 1991 bis 2020, dann wird das wesentlich deutlicher. Das letzte Jahrhundert deutlich kälter, die letzten 20 Jahre auf einem ganz anderen Niveau oder besser gesagt in einer ganz anderen Welt. Und wenn wir das wiederum vergleichen mit den Temperaturen dieses Jahres, 2026, dann wird deutlich, wie sehr sich dieses Jahr 2026 selbst von dem aktuellen Klimamittel, das ist diese schwarze Linie, unterscheidet. Gerade die Hitzewellen Ende Mai und auch Ende Juni, die wären ohne diesen Klimawandel so nicht denkbar gewesen.
Wir haben es gesehen, Flüsse haben wenig Wasser, Wiesen und Wälder verdorren teilweise. Worauf müssen wir uns da in Zukunft einstellen?
Ja, die Klimamodelle zeigen uns, und das ist erstmal ganz interessant, dass der Jahresniederschlag in Deutschland, in Mitteleuropa langsam weiter zunehmen könnte. Aber, mit einem großen Aber, denn wir werden jahreszeitliche Unterschiede bekommen. Unsere Wintermonate werden deutlich nasser, die Sommermonate hingegen deutlich trockener. In Zahlen ausgedrückt werden wir bis Ende des Jahrhunderts im Winter 10-30%, im Sommer, also mehr, im Sommer etwa 20% weniger Regen bekommen. Das heißt, die Dürreperioden und Ereignisse, die wir jetzt erleben, werden sich in Zukunft weiter verschärfen.
Danke, Carsten, und wir sehen uns nachher nochmal. Es ist weiter die quälende Frage. Warum konnte der Anschlag auf den CSD in Berlin nicht verhindert werden, obwohl so viel über den mutmaßlichen Täter bekannt war? Und fast täglich kommen aus der Politik neue Vorschläge. Bundesfamilienministerin Prien etwa will nun mehr gegen Radikalisierung tun und Programme stärker fördern, die auf Prävention setzen. Das klingt alles vernünftig, aber das ist wohl nur ein Baustein. Wie also könnten Ämter und Behörden besser zusammenarbeiten, Informationen austauschen, wenn sie den Verdacht haben, dass sich jemand radikalisiert? Tom Garus und Johanna Sagmeister berichten.
In diesem Haus wohnte Abdul B., geboren 2005 in Berlin, begann hier seine Radikalisierung. Im Stadtteil Mitte, unweit von Discos, Bars, Prostitution. Anwohner wollen nicht mit uns sprechen. Aus Gerichtsurteilen geht hervor, Abdul B. wurde schon mit 14 Jahren gewalttätig. Der Berliner Sozialarbeiter Burak Caniperk sagt, der Weg vom Problemkind zum Terroristen ist lang.
Es ist eine Verzahnung, eine Reihe von Ereignissen, die dazu führt, dass junge Menschen von einer schlechten Idee zu einem schlechten Einfluss, zu einer schlechten Tat gelingen. Das passiert nicht von heute auf morgen.
Auch bei Abdul B. nicht. Der Verfassungsschutz kannte ihn schon mehrere Jahre, heißt es im Berliner Innenausschuss. B. soll sogar öffentlich für salafistische Gruppen missioniert haben. Recherchen von ARD Kontraste zeigen, 2024 reiste er nach Mekka, an seiner Seite eine wichtige Figur der radikal-islamistischen Szene Berlins. 2 Jahre später wird Abdul B. verurteilt, er wollte sich dem IS anschließen. Er muss an einem Deradikalisierungsprogramm teilnehmen.
Warum wird erst so spät versucht, ihm ein Deradikalisierungsprogramm zuzuführen? Wäre dies vor einigen Jahren passiert, noch in jungen Jahren, wären hier die Erfolgschancen deutlich größer gewesen als in so einem so späten Zeitpunkt.
Nach der Tat fragen sich viele, wieso sich Abdul B. überhaupt so weit radikalisieren konnte. Dass junge Menschen durchs Raster fallen können, beklagt auch ein Berliner Jugendstadtrat.
Das kann an Finanzierung, an Personalmangel oder auch am mangelnden Mitwirkungswillen liegen. Denn auch das ist ein Punkt, wenn die Familie nicht unterstützt, wenn der Jugendliche das Kind nicht mitmachen will, ist es deutlich schwerer, hier auch Erfolge zu erzielen.
Abdul B. hielt sich vor der Tat offenbar viel in seiner Wohnung auf, radikalisierte sich auch online, wo islamistische Gruppen weitgehend unkontrolliert agieren können und besonders junge Männer ansprechen.
Frustration, Perspektivlosigkeit und Krisen schaffen einen Nährboden für falsche Einflüsse. Man schließt sich ja auch oftmals irgendwelchen Gruppen an für ein besseres Leben, für die Hoffnung auf ein besseres Leben. Und dieser Mensch, der diese Tat verübt hat, also ganz ehrlich, für mich klingt das auch nach jemandem, der aufgegeben hat.
Die CSD-Parade lief nur wenige Schritte an seinem Haus vorbei. Ob Abdul B. seinen Anschlag plante oder spontan agierte, wird nun ermittelt.
Auch wenn die Immunschwächekrankheit AIDS weitestgehend aus den täglichen Nachrichten verschwunden ist, stecken sich jedes Jahr weltweit rund 1,2 Millionen Menschen neu mit HIV an. Doch längst gibt es Medikamente, um die Krankheit nicht tödlich enden zu lassen, sogar Impfungen zur weitgehenden Vorbeugung. Beides ist sehr teuer. Wie Betroffene trotzdem an diese für ihr Überleben so wichtige Hilfe kommen, ist auch ein Thema gerade auf der Welt-AIDS-Konferenz in Rio de Janeiro. Über den medizinischen Fortschritt und wie dieser Menschen in Südafrika hilft, berichtet Uli Neuhoff.
Für Skumbuzo Zulu war es wie der Beginn eines neuen Lebens, als er im Juni seine erste Injektion bekam. Als Schwuler gehört er zur Risikogruppe. Deshalb hat er sich gleich in der Klinik angemeldet, als die Reihenimpfung in Südafrika begann. Zweimal eine Spritze pro Jahr, das schützt ihn zuverlässig vor einer HIV-Infektion. Ich bekam meine Spritze um 3 Uhr nachmittags. In der Nacht spürte ich dann das Medikament, wie es im ganzen Körper arbeitete. Das war schlimm. Mein ganzer Körper schmerzte, die Gelenke taten weh, im ganzen Körper spürte ich es. 3 Tage später waren die Nebenwirkungen überstanden. Noch liegen die Tabletten in der Schublade, die er über Jahre nehmen musste, um sich nicht anzustecken. Das ist jetzt vorbei. Das ist ein Gamechanger. Wir hatten nicht daran geglaubt, dass es einmal etwas gibt, das uns dauerhaft vor HIV und AIDS schützen könnte. Viele wissen das auch noch gar nicht. In der Vergangenheit gab es nicht viele gute Nachrichten über AIDS aus Südafrika. Das ist jetzt eine. 1 Million Menschen sollen wie Skumbuzo geimpft werden, finanziert durch den Staat und ausländische Hilfe. Neben den klassischen Risikogruppen vor allem junge Frauen, denn von den 140.000 Neuansteckungen im Jahr sind 60% Frauen. Und auch das ist eine gute Nachricht. Lenacapavir, so heißt der Impfstoff, wurde im Land mitentwickelt. Erstmals hat die Entwicklerfirma freiwillig Lizenzen an Generika-Hersteller vergeben. So kostet der Wirkstoff in Südafrika nur 40 US-Dollar, in Europa und den USA ein Vielfaches davon. In diesem Labor forschen sie bereits an der Weiterentwicklung. Wir hoffen, dass wir eine Einmalimpfung entwickeln können, die alle vor einer Infektion schützt. Damit könnten wir die HIV-Pandemie gänzlich ausrotten. Das Virus wäre dann ausgemerzt. Auch sie fangen wieder an zu hoffen. Drogenabhängig, schwul und HIV-positiv. Lenacapavir hilft ihnen nicht. Sie warten auf ein Medikament, das ihre Krankheit besiegt. Glaub mir, ich wäre der Erste, der sich freiwillig meldet, um mich behandeln zu lassen. 45 Jahre nach der Entdeckung von AIDS scheint die Immunschwäche erstmals besiegbar.
Und noch mehr Wichtiges vom Tage hat jetzt Thorsten.
Mehrere hundert Migranten haben heute die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika erreicht. Spanischen Medienberichten zufolge gelangten bis zu 3000 Menschen von Marokko aus schwimmend an die Küste. Mindestens 9 Personen kamen nach Behördenangaben ums Leben. Spanien kündigte an, seine Grenztruppen vor Ort zu verstärken.
Tausende kommen heute über die Grenze. Migranten, größtenteils aus dem benachbarten Marokko. Die meisten junge Männer und Jugendliche. Jubelnd laufen sie durch die Straßen Ceutas. Mir geht es gut, Gott sei Dank. Ich war 2 Stunden mit meinem kleinen Bruder im Wasser. Ich möchte arbeiten. Die Regionalregierung der spanischen Exklave Ceuta mit dem Ansturm überfordert. Schon jetzt sind die Aufnahmezentren überfüllt. Hintergrund des sprunghaften Anstiegs ist ein Urteil des obersten Gerichtshofs Spaniens aus dem Juni. Demnach dürfen Migranten, die durch eigene Kraft nach Ceuta gelangen, nicht umgehend wieder zurückgeschickt werden. Spanien und Marokko haben aber bereits eine schnelle und unbürokratische Rückführung vereinbart.
Die Europäische Fußballunion UEFA droht dem Weltverband FIFA und seinem Präsidenten Infantino mit einem WM-Boykott, falls dieser an dem geplanten Investorendeal festhält. Solange Infantinos Vorschläge bestehen blieben, würden keine UEFA-Nationalmannschaften an FIFA-Wettbewerben mehr teilnehmen, hieß es. Auch der Fußballverband für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik lehnt die Pläne geschlossen ab. FIFA-Präsident Infantino will Anteile der Fußball-Weltmeisterschaft an private Investoren verkaufen. Die Deutsche Bahn schreibt zum ersten Mal seit 7 Jahren wieder schwarze Zahlen. Außerdem vermeldet der bundeseigene Konzern in seiner Halbjahresbilanz einen Höchststand bei den Fahrgästen. Der Gewinn nach Steuern beträgt 147 Millionen Euro. Das Unternehmen zählte insgesamt 960 Millionen Reisende. Die Pünktlichkeit im Fernverkehr verschlechterte sich allerdings auf 59%. Das Ende des Tankrabatts und die hohen Spritpreise haben die Inflation in Deutschland wieder stark beschleunigt. Während sie im Juni laut Statistischem Bundesamt noch bei 2,3% im Vergleich zum Vorjahresmonat lag, stieg sie im Juli auf 2,8%. In einigen Waldbrandregionen an der französischen Atlantikküste können die Menschen vorsichtig aufatmen. Zehntausende kehrten dort in ihre Häuser zurück. Auch in Spanien hat sich die Lage rund um Madrid entspannt. In der Türkei wüten hingegen weiter mehr als 100 Feuer, vorwiegend an der Mittelmeerküste. Auch auf der griechischen Urlaubsinsel Kreta wurden tausende Urlauber vor einem Brand in Sicherheit gebracht.
Und jetzt nach Hamburg zu Kolossos. So haben einige die neue Sternbrücke bereits getauft. Sie wird derzeit durch das Herz der Hansestadt auf diesen 1000 Füßlern gefahren, wobei 1000 Rädler eher passen würde, denn diese kleinen Räder bewegen die Brücke Zentimeter für Zentimeter. Und trotz Sommerhitze und zuvor auch hitzigen Protesten gegen den Abriss der alten Eisenbahnbrücke wurde aus den Brückentransporttagen ein regelrechtes Event. Fasziniert bestaunen viele Hamburger, wie eng es werden kann und wo noch Problemzonen lauern. Andreas Hilmer.
Sie bewegt sich, hält nur immer mal wieder aus Sicherheitsgründen an. Die Riesenbrücke von Hamburg kosten 180 Millionen Euro. Ein einzelner Mann am Joystick dirigiert den Koloss auf 1088 Reifen durch das eng bebaute Wohngebiet in Hamburg-Altona. 3700 Tonnen Stahl gehen auf Reisen.
Das ist Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Deswegen hat er gesagt, ich muss das gucken.
Es ist ein Riesenkoloss und dass so viel Gewicht hier so auf eine Straße verlegt wird, so nah an den Häusern, finde ich spannend. Hoffentlich geht's gut.
Und sie soll genau dafür sorgen. Jana Wittmeier leitet für die Deutsche Bahn den gesamten Brückenumbau. Seit Monaten kümmert sie sich um den Abriss einer alten und den Bau einer neuen Brücke. Denn der Mammutneubau entsteht direkt vor Ort.
Die Sternbrücke ist ein ganz besonderes Projekt, auch ich glaube für Hamburg, einfach durch die Lage, die innerstädtische Lage und die Vormontage direkt in der Nähe und den Transport dann an einem Bauort, das kenne ich keinen Vergleich.
Über die alte Brücke fahren täglich wichtige internationale Verbindungen, 1000 Züge pro Tag und 40.000 Autos unten durch. Die Brücke war aber auch ein bekannter Kulturort. Es gab bis zum Schluss Demo-Konzerte gegen die neue Brücke. Bekannte Musikclubs wie Fundbüro oder Astra-Stube hatten hier ihr Zuhause. Sie alle mussten weichen für den Brückenneubau. Jahrelang wurde vor Gericht um die Brücke gestritten. Und auch Projektleiterin Wiedmeier kennt die Kulturszene von früher. Sie hat immer wieder vermittelt.
Besonders herausfordernd war hier in dem Umfeld auch die Lösungen zu finden, individuell. Sei es für die Clubs, für die Gewerbe, die durch die Baumaßnahme eingeschränkt sind oder sogar ihren Betrieb aufgeben mussten. Da hatten wir auch hier einen Betrieb auf jeden Fall. Oder auch die ganzen Anlieger, die Anwohnenden, die hier sind.
Die neue Brücke ist im Viertel überall präsent und viele Bürger arrangieren sich. Axel Bühler ist direkter Anwohner, lebt seit Monaten mitten in einer Großbaustelle, sieht in alle Richtungen nur Bagger und Brückenteile. Er ist seit Jahren in der Bürgerinitiative gegen diese, wie er es nennt, Monsterbrücke.
Die gehört hier nicht hin. Die Brücke ist zu groß. Egal, was sie da jetzt noch an filigranen, wie manche Leute sagen, Stäben reingesetzt haben. Das, also, was man ja jetzt nicht so sieht, wenn man von hier guckt, sind die 7 Meter Stahlwand unten, die wir sehen, plus hier dann Lärmschutzwände. Das wird eine Stadtautobahn.
Jahrelang haben er und seine Mitstreiter prozessiert und Alternativkonzepte eingereicht. Nun leidet er stumm und nimmt Abschied von seiner alten Brücke.
Wir sind traurig. Ja? Wir haben ja wirklich dafür gekämpft, dass sie bleibt. Sie hat hier 100 Jahre gut gedient und sie war schon für diesen Standort die ideale Brücke.
Und dann geht's vor 2 Wochen an den Abriss der alten Sternbrücke des Viertels. Sie wird tagelang laut und quälend in Einzelstücke gesägt. Sie schwebt quasi davon. Oft Millimeterarbeit im dicht besiedelten Altona mit seinen jahrhundertealten Häusern. Und das ganze Viertel nimmt Anteil.
Oh, das ist doch irre, oder? Und ich habe hier so viel erlebt unter dieser Brücke, mit dieser Brücke und. Und klar ist es traurig, wenn was Altes geht. Ja, trotzdem, ich bin auch offen für was Neues.
Ja, Riesenaufwand. Aber wenn die Statik sagt, es muss, dann muss das halt so. Aber ich finde sie ein bisschen übertrieben für unser Viertel hier.
Als der Koloss heute plötzlich wieder für Stunden anhalten muss, ist auch Projektleiterin Wiedmeier kurz nervös. Der Untergrund muss nachbearbeitet werden, das heißt umdisponieren.
Wir wollten den Transport just in time fortführen, sukzessive, aber haben uns jetzt umentschieden.
Und aktuell rollt der Tausendfüßler mit seiner Riesenbrücke wieder durch Altonas enge Allee mit Festbeleuchtung quasi Richtung Nacht. Viele wollen dabei sein. Und bis morgen früh soll die neue Sternbrücke von Hamburg eingesetzt sein.
Erinnern wir uns kurz an die Zeit, als Campen noch Zelten hieß und deshalb vor allem Zelte in Spitz- und Flachdachausfertigung auf den dafür hergerichteten Wiesen standen. Fest verspannt, gerne für einen 14-tägigen Urlaub. Freiluftferien sind weiter gefragt. Es gab fast 45 Millionen Übernachtungen auf Campingplätzen im letzten Jahr. Es dominieren Campingmobile, von denen einige durchaus aus einem Science-Fiction-Film stammen könnten, inklusive der technischen Ausrüstung und des Equipments im Inneren. Und da beginnen dann die Probleme, sowohl für die Caravanfahrer als auch für die Campingplatzbetreiber. Denn längst braucht es mehr als eine mobile Dusche und eine Steckdose. Jenny Rieger.
Peter, warte, ich helfe dir schnell.
Anhänger ankuppeln und dann Abfahrt. Wieder wird ein Platz frei auf dem Strandbad-Campingplatz in Mannheim. Pächter Harry Sturm ahnt, warum.
Gut, passt.
Ja, es ist im Moment ein Trauerspiel. Gell? Das Wetter spielt so seine Eigenarten. Ne? Es wird heiß. Und dann sucht man doch ein bisschen zu Hause, ne? die kalten vier Wände.
Das stimmt, ja.
Seit 8 Jahren betreibt Harry Sturm den kleinen Campingplatz. Früher, sagt er, waren fast immer alle Plätze belegt.
Da ist frei. Hier ist einer frei. Ne?
In diesem Jahr hat er auf einmal 20% weniger Buchungen.
Das ist die Hitzleute, ne?
Diejenigen, die trotzdem kommen, kommen oft von weit her, so wie diese Schweden.
Die kommen dann aus dem Norden hier runter und wundern sich, wow, ein Hammer, ne? 40 Grad, 39, 35.
Hitze im Süden, diese Camper aus Friesland, freut das.
Das ist durchaus möglich, dass wir den Tourismus wieder nach Norddeutschland kriegen, dass die Leute aus der Hitze rauskommen. Dann sind sie froh, wenn sie bei uns sind, wo sie dann noch 30 Grad haben.
Der Campingplatz Strandbad liegt direkt am Rhein. Ein idyllisches Plätzchen, wenn auch rustikal. So eben wie Camping früher ging. Einfach, ohne Luxus, dafür günstig. Aber das gefällt nicht mehr jedem, der viel für einen teuren Camper ausgegeben hat.
Preisgünstig ist da nichts dabei. Da bist du gut mit 70.000, 150.000 dabei. Und die wollen natürlich auf dem Luxusplatz, ganz klar, ja.
Der Trend zum Luxuscamping, auch ein möglicher Grund, warum manche kleine Plätze gerade das Nachsehen haben.
Menschen, die vor 40 Jahren im Zelt unterwegs waren und Isomatte entbehrungsreich, haben heute einen 75.000-Euro-Camper. Und die Plätze mit einer guten Infrastruktur haben eine größere Zielgruppe inzwischen. Das heißt, die großen Komfortablen insbesondere profitieren und die kleinen Älteren leiden.
In seiner kleinen Rezeption am Rhein arbeitet Harry Sturm ohne Computer, ohne Buchungssystem. Den Trend zum Luxus, zum Glamping sieht auch er und will ihn nicht mitmachen.
Diese Glamper, das gibt's überall und das wird auch zunehmen, weil die Leute halt das zu Hause auf dem Campingplatz haben wollen, ja, mit Kühlschrank, wie heißt das, Smoothie-Automat, ist so, tatsächlich. Aber wie gesagt, es gibt trotzdem noch einen Großteil, der dann auf so kleinere Campingplätze stehen, ja.
Auf diese Kunden hofft Harry Sturm nun. Zumindest, wenn die Hitze etwas nachgelassen hat.
Was für ein warmes Wetter.
Ja, da sind wir schon mal beim Thema. Da brauchen wir noch das Wetter fürs Campen und holen noch mal Carsten in die Sendung. Wie wird es denn in den kommenden Tagen?
Ich glaube eher wieder camperfreundlicher, nämlich nicht mehr ganz so heiß. Die Temperaturen gehen auch im Süden Deutschlands nach unten, wenn gleich am Wochenende eher so immer noch um die 30 Grad möglich sind. Und Freiburg im Breisgau. Auch in der nächsten Woche geht es mit vielen Tagen mit mehr als 30 Grad weiter. Die Abkühlungswelle im Norden Deutschlands ist deutlich ausgeprägter, Beispiel Kiel. Hier pendeln in der Zukunft die Temperaturen eher zwischen 22 und 26 Grad. Das Wetter heute Nacht nach Abzug der allerletzten Schauer im äußersten Nordosten bleibt es erstmal leicht bewölkt. Morgen tagsüber bilden sich neue Quellwolken und morgen Nachmittag gibt es zwei Zonen, wo sich durchaus stärkere Gewitter bilden können. Einmal in der Mitte und später auch im Süden und auch im Nordwesten. Durchaus mit lokalem Unwetterpotenzial. Die Temperaturen gehen heute Nacht auf 13 bis 21 Grad zurück. Morgen tagsüber im Norden 18 bis 29 Grad. In der Südosthälfte bleibt es noch sehr heiß. Im Osten Bayerns bis zu 38 Grad. Aber diese Hitze werden wir am Wochenende dann auch nicht mehr in Bayern erleben. Im Süden immer noch leicht über 30 Grad und einzelne Schauer und Gewitter. Im Norden trockener und auch sonniger. Hier meistens bei unter 30 Grad.
Danke dir, Carsten, ganz besonders für heute. Und das waren die Tagesthemen. Hier talkt und singt gleich Ina Müller, heute unter anderem mit dem Comedian Fabian Köster.
Und über alles Wichtige auf der Welt informiert Sie tagesschau.de rund um die Uhr.
Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mit dabei sind. Tschüss.
Tschüss.